Ja, ich freue mich, euch schon wiederzusehen, den einen oder anderen. Wir hatten am Dienstag hier Team Night und viele von euch oder einige von euch waren da. Genau, das verteilt sich dann, glaube ich, heute Morgen in den beiden Gottesdiensten. Wer von euch war denn da? Einfach für mich, für die Predigt, weil mein Herz ist immer voller als die Zeit, die ich habe. Oder meistens zumindest. Genau. Ja, wir sind ja unterwegs in dieser Nehemia-Reihe und heute ist so schon fast schon Schluss. Nächsten Sonntag wird Stefan quasi das Finale hier halten. Also wir sind bei 60% angekommen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur irgendwann mal in Erinnerung haben, ja, vor 3 Jahren, vor 10 Jahren haben wir mal über den Nehemia gepredigt, sondern ich bete, dass die Botschaft, die dieses Buch uns mitgeben möchte, eine Botschaft wird, die unsere Gemeinde verändert, die uns verändert, die jeden Einzelnen von uns verändert. Und Wiederholung macht den Meister und dementsprechend möchte ich ein bisschen wiederholen. Ich kam am Freitag in unseren Kids Club rein und ich hatte einen Fehler gemacht. Wir leisten uns momentan den Luxus, dass wir mit unseren Fußballjungs in einer Halle spielen, einfach weil wir denken, das ist gerade gut. Und dummerweise hatte ich vergessen zu buchen und dann passte das Zeitfenster nicht. Aber das war cool, weil dann habe ich die anderen Gruppen mitbekommen. Und dann haben wir eben vorher gespielt und wir kamen in die Gemeinde nach Hause, so hätte ich fast gesagt, willkommen zu Hause. Und haben dort noch Flaschenfußball gespielt und ich hatte genügend Mitarbeiter, Gott sei Dank, und bin dann so ein bisschen durch die Gruppen geschlichen und habe meine Frau in Aktion mitbekommen mit den ganz Kleinen oder eigentlich mit der Jungschergruppe. Und ich war so begeistert deswegen, weil kleine Knirpse im Alter von 3, 7, 8, 10 Jahren haben da einfach Wahrheiten rausgeknallt. Und ich dachte, wenn wir Prediger mal den Mumm hätten, das wäre echt gut. Dann wäre vielleicht Erweckung da. Ja, wir Großen sind dann immer so schön diplomatisch. Und aber die Kinder haben einfach Wahrheiten Gottes hinausposaunt. Ich soll euch ganz lieb grüßen, sowohl von meiner Tochter als auch von meiner Frau. Sie lieben die Pforzheimer ganz arg. Meine Tochter feiert den Kindergottesdienst hier ganz besonders. Sagt, nirgendwo ist es so gut wie in Pforzheim. Ist einfach gut, wenn man Kinder hat, nicht wahr? Dann kriegt man einen tieferen Einblick. Genau, aber mein Herz ist echt aufgegangen, weil wir merken, wir kommen so langsam aus diesem Corona-Loch heraus. Es füllt sich und auch hier immer mehr, was ich höre, ist einfach stark. Schön. Genau, und es ist auch wichtig, dass sich das wieder füllt, dass die Menschen, die zu uns gehören, auch wieder neu diese Gewohnheit leben, in den Gottesdienst zu gehen. Und die Gefahr ist, wenn du 2 Jahre nicht gegangen bist, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Oder wenn du 4 Jahre nicht, versteht ihr, irgendwann mal, es gibt so eine schleichende Veränderung. Und dann fragt man sich ja, wann habe ich denn bewusst diese Entscheidung getroffen? Aber du hast nie bewusst diese Entscheidung getroffen, sondern sie war einfach da. Und du hast nie bewusst gesagt, so und jetzt gehe ich wieder. Und wir sind in diesem Herbst, in einem Herbst der Entscheidung. Nach Sommer der Gemeinschaft feiern wir einen Herbst der Entscheidung, wo jeder Christ sagt, und ich gehe wieder in meine Kirche. Ja? Und wenn die Ecclesia Pforzheim deine Gemeinde ist, dann geh wieder. Alle Ausreden dürfen wir langsam aber sicher auf die Seite schieben und sagen, die Gründe zu kommen sind doch lauter. Amen? Ich meine, ihr seid ja da, von daher könnt ihr Amen sagen. Und diejenigen, die noch nicht da sind, die wenigen, die wollen wir natürlich auch holen. Aber ich war am Freitag, wie gesagt, echt voller Freude, einfach zu sehen, es wird wieder, Kinder sind da, die Älteren sind da. Hatte am Dienstag vor dem Gottesdienst hier einen Mikrogottesdienst mit unseren Älteren und mir hat es so Spaß gemacht. Ich dachte, das müssen wir eigentlich einfach öfters machen, denn ich träume von Erweckung. Und ich bete an dieser Stelle, dass ich nicht der Einzige bin. Und ich bete, dass Nehemia etwas in uns auslöst, dass wir sagen, so wie Nehemia wollen wir auch sein. Es begann damit, dass er Interesse an der Sache Gottes hat. So, Nehemia fragt. Und weil er stellt die Frage, weil er intrinsisch interessiert ist, wie steht es um Jerusalem? Wie steht es um die Gemeinde? Und ich bete, dass wir nicht nur Kirchgänger sind, sondern dass wir Interesse haben am Fortschritt des Reiches Gottes, am Zustand des Reiches Gottes, dass wir Interesse haben an den Menschen. Ich durfte gestern Thomas und Angela Baumann zum Pastoren ordinieren und sie sind Kinder unserer Church, aber ich habe sie die letzten 6 Jahre so gut wie nicht mitbekommen, weil wir haben ihnen Tschüss gesagt, dann waren sie auf Beröa und viele Etappen Und dann bekam ich irgendwann die Anfrage, wärst du bereit, uns zu ordinieren? Und ich habe gar nicht geantwortet. Und ich dachte, ich habe keinen Sonntag mehr, was soll ich da sagen? Und kam aus dem Urlaub zurück und dachte, jetzt muss ich schon antworten, das ist ja unhöflich. Und er war so geduldig und sagte, hey, das ist kein Problem, am Samstag geht auch. Wir feiern eh Gottesdienst am Samstag. Und wisst ihr, zur Ordination habe ich ihm einfach die Nehemia-Predigt gehalten. Und ich kann euch sagen, warum, weil Nehemia wirklich ein unglaubliches Vorbild ist für jeden Pastor. So viele Dinge, die er an den Tag legt. Also wenn du mich fragen würdest, was zeichnet einen Leiter aus, dann würde ich sagen, lies Nehemia 10 mal hoch und runter. Dann weißt du, wie gute Leiterschaft aussieht. Aber Nehemia ist nicht nur ein guter Leiter, sondern er lebt einen Rahmen, wo Menschen mit ihm gehen. Und diesen Rahmen wünsche ich jedem Pastor. Diesen Rahmen wünsche ich jeder Gemeinde. Dass Gemeinde sich nicht zerlegt, weil jeder meint, er muss leiten und dann gehen wir in 10 verschiedene Richtungen. Sondern weil Gemeinde bereit ist zu sagen, Gott hat gegeben, Gott hat gesetzt und jetzt gehen wir mal. Und ich erlebe euch Pforzheimer an dieser Stelle als wunderbar geprägte Gemeinde. Ihr lasst euch leiten, das ist schön und angenehm. Und das führt dazu, dass Menschen hier ankommen können und dass wir uns auf das Wesentliche fokussieren können, nämlich auf Jesus, auf das Evangelium, auf die realen Probleme der Menschen. Ja? Wie oft ist Gemeinde unterwegs und man diskutiert über alles Mögliche, aber das Eigentliche geht uns irgendwo flöten. So, es beginnt mit Nehemia. Nehemia hat Interesse an dem Zustand, ich übertrage es mal, Jerusalems, ich übertrage es mal an dem Zustand des Reiches Gottes, an dem Zustand der Gemeinde. Und dann hört er, und das, was er hört, ist nicht schön. Und jetzt reagiert er nicht, dass er sagt, oh, das wollte ich jetzt nicht hören, sondern er lässt diese Hiobsbotschaft an sein Herz. Und es wird ihm eine Herzensangelegenheit. Und er sucht die Gegenwart Gottes. Und er ist so berührt und so bewegt von dem Zustand, ja, von dem Zustand Jerusalems, dass er fastet und betet. Und Nehemia war kein Prophet. Ich habe das vor einigen Wochen hier betont. Und dennoch redet Gott zu ihm. Warum? Weil er intrinsisch an der Sache Gottes interessiert ist. Wie geht es der Gemeinde? Er stellt diese Frage und im Gebet und er kennt Gottes Wort, merkt er, das kann doch nicht der Zustand von Jerusalem sein. Dass unsere Frauen und Kinder schutz- und wehrlos irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Horden ausgeliefert sind. Dass jeder treiben kann, was er will. Und heute werden wir uns das Kapitel 5 anschauen. Da werden wir merken, die Feinde waren nicht nur von außen, sondern sie waren teilweise von innen. Ungerechtigkeit von innen, wie schrecklich ist das? So, und das wird ihm gar nicht erzählt, sondern er hört nur von den äußeren Bedingungen und das allein berührt so ein Herz so sehr. Und an dieser Stelle, Gemeinde darf dein Herzensanliegen sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, Jesus fordert dich heraus, komm, folg mir nach. Wenn du heute Morgen da bist und du bist nicht Gast, sondern du bist Glied, dann bist du da, nicht weil wir alles recht machen und weil die Gemeinde wunderschön ist, sondern weil du ein Nachfolger von Jesus bist, oder? Wir folgen Jesus nach. Und weil wir ihm nachfolgen, sind wir hier. Er ist die Mitte. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Er ist Objekt unserer Anbetung. Aber weil wir ihn anbeten, ist er nicht Objekt, sondern der Herr. Denn Anbetung bedeutet nichts anderes, als das, was ich anbete, hat Macht über mich. Und wir sagen, Herr Jesus, es geht darum, dass du und ich, dass wir ihm nachfolgen. Und an dieser Stelle bin ich manchmal zutiefst berührt und schockiert und traurig, dass manche Menschen verloren haben. Und verzeiht, dass ich an dieser Stelle ja so bin wie der Nehemia. Nehemia kommt und zeichnet ein Bild und das Bild war leider so, wie es war. Zu den Zeiten vor Nehemia, zur Zeit von Salomos, von David, war Jerusalem eine wunderschöne, eine goldene Stadt. Da brachte man Gold in diese Stadt, obwohl die Stadt schon so reich war. Und das wird auch ehrlich beschrieben. Aber zu den Zeiten von Nehemia war es eben nicht so. Und ich erlebe gerade jetzt Menschen, die Glauben verlieren. Warum? Weil sie ihren Glauben letztendlich an irgendwelchen äußeren Dingen festgemacht haben. Solange der Jesus nachfolgt, solange es schön ist, da gehe ich auch in die Jugendkirche. Aber wenn die dann nicht mehr kommt, dann komme ich dann nicht mehr. Und es geht nicht nur die Teenies, sondern auch andere. Und am Ende des Tages wird jede Gemeinde irgendwo Bilanz ziehen. Und ich hoffe, wir tun das. Und wir werden schockiert sein, dass manch einer Glauben verloren hat. Und vielleicht hatten sie gar keinen Glauben. Versteht ihr, das gehört leider auch dazu. Vielleicht war es ja auch nur äußerlich. Ich rate dir, lass diese Krise, die über unser Land gekommen ist, deinen Glauben hinterfragen und dort festmachen, dass du sagst, und ich folge Jesus. Und ob niemand mit mir kommt, wenn wir keine schönen Gottesdienste mehr haben, so wie wir jetzt wieder haben dürfen, das schon lange, wenn alles nicht mehr so ist, wie wir es gerne hätten, dennoch folge ich Jesus. Meinen Glauben habe ich auf eine Person gebaut, nämlich auf Jesus Christus. Amen. Amen. Wie ist es so leicht, Amen zu sagen? Aber stell dir mal vor, es gäbe keine Gemeinde. Und Gott sei Dank gibt es Gemeinde. Gott sei Dank gibt es diesen Rahmen, wo ich jede Woche neu meinen Glauben stärken lassen darf. Der Glaube kommt durch die Predigt. Gott sei Dank darf ich das Leben teilen und in der kleinen Gruppe nicht nur über Bayern, München und Dortmund reden und über meine Tomaten, sondern eine kleine Gruppe hat die Funktion, dass dein Glaube stärker wird. Dass Glauben wächst in deinem Leben, dass wir uns gegenseitig motivieren, dass wir für Erweckung beten, das ist Kleingruppe. Kleingruppe ist nicht nur, ach, weißt du, meine Woche war wieder so, ja, wie immer, sondern wir strecken uns aus und wir werden besser. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, oder? So, er hat Interesse an der Sache Gottes, sein Herz ist bewegt und er entscheidet sich, ein Teil der Lösung Gottes zu werden. Und jetzt geht Nehemia hin und er schaut sich die Stadtmauer an. Er redet mit niemandem. Niemand weiß, warum er gekommen ist. Er hat selbst Insider-Informationen, nicht vom Hörensagen, sondern mit seinen eigenen Augen weiß er um den Zustand. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur hören, sondern mit unseren eigenen Augen wissen, wie geht es uns, wie geht es der Gemeinde, wie geht es den Menschen, dass sie nah dran sind. Und dann vermittelt er eine Vision. Und seine Vision ist eigentlich einfach die Not von Jerusalem. An für sich hätte jeder aufstehen sollen und sagen können, hey Leute, wir haben ein Problem in dieser Stadt. Wir sind schutz- und wehrlos, irgendwelchen Idioten ausgeliefert. Lasst uns doch was tun. Aber man lebte damit. Es brauchte diesen Einfluss von außen, diesen Nehemia, der kam und sagt, liebe Leute, wollen wir diesen Zustand für immer so kultivieren oder wollen wir diese Not sehen und dieser Not begegnen? Lasst uns doch aufstehen. Und das Volk Gottes reagiert wie ein Mann. Gemeinsam stehen sie auf. Ich bete für Gemeinde Jesu, dass wir lernen aufzustehen. Und wenn Leitung sagt, lass uns in die Richtung gehen, denn wir haben von Gott gehört. Wisst ihr, und wenn die Richtung nicht so ganz optimal ist, lieber wir gehen die Richtung, solange wir Gottes Wort predigen, lieber wir tun was, als wir bleiben immer nur stehen. Wie viele Gemeinden bleiben einfach stehen? Lass uns doch einfach mal gehen. Und beim Gehen, wisst ihr, Gott führt sein Volk. Lass uns mal Gott zutrauen, dass es seine Gemeinde ist und dass er sie führt. Und dass die Menschen, die sich mit Haut und Haar verschrieben haben, für Gottes Reich da zu sein, nicht schwerhörig sind, sondern auf Gottes Geist hören. Hey, was bin ich dankbar, dass unser Indoor-Spielplatz in Ulm wieder läuft. Seit 2 Wochen. Und es zeigt für mich nur, hey, es wird endlich wieder normal. Aber eigentlich wollen wir der Gesellschaft dienen. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden durch dieses Instrument ein Segen werden für diese Stadt, übrigens auch in Pforzheim. Und wenn wir Herausforderungen haben, irgendwann sind die Herausforderungen bewältigt und wir werden einen Teil von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, endlich wieder umsetzen. Und das ist die eine Seite des Bildes. Gemeinde steht auf und sagt, wir wollen. Und in dem Moment, wo Gemeinde aufsteht, und das habe ich am Dienstag betont, ist auch Widerstand da. So, der Teufel ist gegen uns. Punkt. In deinem Leben gibt es auf jeden Fall einen Feind deines Lebens. Der war schon vorher dein Feind und er war, bevor du Christ warst, dein Feind, denn du bist im Ebenbild Gottes geschaffen und er hasst Gott und weil er Gott hasst, hasst er dich. Er hasst alle Menschen und wenn er könnte, würde er alles sofort umbringen, weil wir sind im Bilde Gottes geschaffen, aber er darf nicht, denn jeder Mensch gehört zu Gott. Selbst die Menschen, die nicht an ihn glauben, sind Gottes Geschöpfe und stehen unter dem Schutz Gottes. Das ist die Realität. Und wir, die wir Gott anbeten, stehen natürlich unter einem ganz besonderen Schutz. Und in dem Moment hasst uns der Feind umso mehr, denn wir sind Kinder Gottes. Noch mehr ein Ebenbild von ihm, im Sinne von nicht nur Geschöpf, sondern wir glauben an ihn. Und wenn du jetzt aufstehst und weißt, wer du bist, dass du eine Tochter, ein Sohn Gottes bist, du bist dir deine Identität bewusst. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, und eigentlich wohnt der Heilige Geist in jedem Christen, und wenn du mit einem Auftrag unterwegs bist, spätestens dann bist du gefährlich für den Teufel. Und spätestens dann ist Widerstand in deinem Leben. Und vielleicht dachtest du, Christsein bedeutet, es ist immer einfach. Ich will dir zurufen, Christsein bedeutet, es ist schwierig. Wer von uns liebt die Apostelgeschichte? Ich habe das am Dienstag schon gefragt. Wisst ihr, er liebt die Apostelgeschichte. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre Paulus, dann würde ich sagen, Jesus lieber nicht. Oder ich wäre Petrus, dann würde ich sagen, sucht lieber jemand anders. Denn ich möchte nicht gesteinigt werden, oder? Und nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Ich möchte nicht einen Schiffbruch nach dem anderen erleben. Ich möchte nicht von einem Gefängnis zum nächsten gehen. Wisst ihr, wir lesen das und manche kommen und sagen, warum erleben wir das nicht? Und ich denke mir, bist du bereit? Bist du wirklich bereit, das zu erleben? Ich glaube nicht. Du willst nur die Sahne auf der Torte. Die Torte willst du nicht wirklich. In dem Moment, wo wir wirklich wissen, verstanden haben, wer wir sind, gibt es Widerstand. Solange du nur auf deiner Couch hockst und vielleicht gelegentlich in den Gottesdienst gehst, lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber wenn du aufstehst und sagst, ich will einen Unterschied machen, dann wirst du Widerstand erleben. Ich verspreche es dir. Und der erste Widerstand, Simon hat vor 2 Wochen darüber gesprochen, der erste Widerstand ist Missgunst. Dass du erlebst, dass nicht jeder dich mag. Und wie schön ist es, wenn die Menschen uns mögen, wenn wir ankommen und alle lächeln uns an, dann fühlen wir uns wohl. Aber manchmal kommen wir an und Menschen lächeln uns nicht an. So, das war die Realität dort. Als Sanballat und Tobia das hörten, dass Nehemia kam, um das Wohl von Jerusalem zu suchen, da ärgerten sie sich. Der Mann hatte noch gar nichts getan. Und schon ist der Ärger da. Trouble, warum? Weil jemand war gekommen mit einer Absicht für. Und ich bete, dass wir immer kommen mit einer Absicht für, oder? Gott ist für uns. Und wir sind für die Menschen. Wir lieben Menschen, Punkt. Wenn du es nicht glaubst, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wer ist denn die Welt? Es sind die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und weil er die Menschen liebt, lieben wir die Menschen. Und weil wir die Menschen lieben, werden wir gefährlich für den Teufel. Und er feiert es nicht. Und da ist Missgunst. Und an dieser Stelle, lass uns doch als Gemeinde eine Kultur kultivieren, dass wir für die Menschen sind. Ich bete so sehr, dass wir nicht eine Gemeinde sind, wo Menschen reinkommen und rausgehen und sagen, die Predigt war nett. Sondern ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, wo Hoffnungslose reinkommen, mit einem Hoffnungsfunken nach Hause gehen. Und während sie nach Hause gehen, entstehen Gespräche und jemand sagt, hey, ich möchte dein Freund sein, ich möchte das Leben mit dir teilen, ich möchte dir von dem Jesus erzählen, der in meinem Leben wichtig ist. Ich lade dich ein in meine Kleingruppe, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und am nächsten Sonntag kommt er mit ein bisschen mehr Hoffnung hier rein. Und am nächsten Sonntag mit noch mehr Hoffnung. Und es ist ein Prozess, Halleluja. Aber am Ende ist ein Mensch, der ohne Hoffnung gelebt hat, mit ganz viel Hoffnung da. Amen. Weil wir Gemeinde Jesu sind. Du und ich, wir sind es. Und ja, die Predigt ist wichtig und der Lobpreis ist wichtig. Aber du bist noch wichtiger. Wusstest du das? Du bist der Bote. Was nützt eine Gemeinde, wo schön gepredigt ist und die Menschen kommen rein und sagen, die interessieren sich alle nicht für mich. Die sind alle irgendwie komisch. Und jeder ist so kühl reserviert, so typisch deutsch. Nein, wir sind keine deutsche Gemeinde, sondern eine biblische Gemeinde. Amen. Wir leben in Deutschland und ich bin auch stolz, ein Deutscher zu sein. Bitte versteht es nicht. Ich verleugne meine Ethnie nicht. Aber der Wert, für den ich lebe, ist der Wert der Gastfreundschaft, der Wert der Art Gottes. Wir sind für die Menschen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich Einschüchterung. Und ich betone es, was mir so wichtig ist. Sie werden eingeschüchtert. Wollt ihr vom König abfallen? Und ich kann dir sagen, der Teufel arbeitet immer mit Einschüchterung. Und es ist völlig egal, in welche Kultur diese Welt hineingehst, du wirst immer merken, der Teufel hat seinen Abdruck. Wie viel Einschüchterung ist auch in diesem Land? Wie viel den anderen klein machen, dem anderen den Kopf waschen, den anderen nicht feiern, sondern neidisch sein, eifersüchtig sein. Und dein Nachbar hat noch mehr Erfolg und schon bist du ärgerlich. Und wir schüchtern uns gegenseitig ein. Es beginnt damit, wie wir mit den Kindern umgehen. Sind Kinder willkommen, strahlen wir den Kindern entgegen, auch wenn sie mal lauter sind oder sagen, pssst, das ist einschüchternd. Es gibt so viel Einschüchterung in dieser Welt. Ich möchte es nochmal betonen, das Waffenarsenal von uns Christen hat nicht die Waffe Einschüchterung. Einschüchterung gehört nicht zum Reich Gottes. Und ich kann euch sagen, dafür bin ich ein alter Pastor, 45 Jahre alt, aber in der Gemeinde groß geworden, mit 15 gefühlt, emotional schon Pastor. Also, sorry, ich habe eine Gruppe von 100 jungen Leuten mit 15 geleitet. Nach 30 Jahren kann ich sagen, in Gemeinde gibt es genug Einschüchterung. Aber überall dort, wo Einschüchterung kommt, ist es nicht von Gott. Es ist nicht eine Waffe, die uns zusteht. Wir sind nicht die Einschüchterer. Du nicht und ich nicht. Das überlassen wir dem Teufel. sondern wir sind die Ermutiger. Wir sind die Ermutiger. Und das ist so der nächste Angriff. Er entmutigt, er sagt, das, was ihr tut, wird eh nicht von Bestand sein. Da kann ein Fuchs draufspringen auf diese Mauer und es bricht alles zusammen. Und ich will uns zurufen, lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht entmutigt wird. Paulus ruft es den Korinthern zu und das gleich zweimal hintereinander. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Warum muss er sagen? Weil es so viel Entmutigung gibt in dieser Welt. Hatte Paulus Grund, entmutigt zu sein? Ich habe gerade von der Apostelgeschichte geredet. Der hatte jeden Tag Grund, entmutigt zu sein. Jeden Tag. Das, was er erlebt hat, war oberkrass. Und schon wieder im Gefängnis. Glaubst du, der war gerne im Gefängnis? Ich glaube nicht. Und schon wieder haben Menschen Glauben verloren. Und schon wieder Streit und schon wieder Probleme. Paulus hatte so viele Gründe, entmutigt zu sein. Und du vielleicht auch und ich auch. Ich wach morgens auf und ich könnte entmutigt sein. Das ist die Realität. Und dann sehe ich Paulus, der sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Dann denke ich an den Geist Gottes in mir und der Geist Gottes sagt, David, ich bin bei dir und ich bin der Ermutiger. Ich bin dein Beistand, ich bin der Tröster. Ich, der große Gott, bin bei dir. Warum willst du dich entmutigen lassen? Hey, du hast noch nicht geerntet. Das, was du getan hast, Jesus sagt, die Worte, die ich gesandt habe, werden nicht leer zurückkommen, sondern sie werden das bewirken, wozu sie gesandt wurden. Also, wenn du gesät hast im Namen Gottes, dann wird es etwas bewirken. Da ist Kraft, da ist Macht dahinter. Vertrau, es geht nicht verloren. Natürlich sind wir ermutigt, wenn es vorangeht. Gerade jetzt, es geht voran, überall. Nicht nur in der Mosaik, nicht nur hier in unserem Rahmen, sondern auch drüber, wie schön es ist. Halleluja. Das ist schön, das ermutigt. Wann brauche ich denn Ermutigung? Dann, wenn alles läuft? Oder dann, wenn es zäh wird, wenn Rückschläge da sind, wenn es herausfordernd wird? Wir brauchen Ermutigung. Und ich bete so sehr, dass Gott uns diese Kultur schenkt, weil es eine Kultur des Himmels ist. Nummer eins, wir lassen uns nicht entmutigen. Und Nummer zwei, wir sind die Ermutiger. Warum? Weil der Geist Gottes in uns ist. Und Gott ist der Ermutiger, das ist sein Name. Und wenn Gott ermutigt, wer bin ich, dass ich entmutige? Und deine Worte haben Macht. Auch deine mahnenden und korrigierenden und bedenkenden Worte. Wie viele Menschen glauben, sie haben das Amt des Bedenkenträgers. Das gibt es in der Gemeinde nicht. Oh, wir machen uns große Sorgen. Und dann redest du mit den Leuten und merkst, es geht nur um ihren Geschmack. Und sie merken nicht, dass sie entmutigen. Nein, du und ich, wir sind nicht berufen zum Entmutigen, sondern du und ich, wir sind berufen, Ermutiger zu sein. Amen. Seid ihr bei mir? Braucht ihr Ermutigung? Oder seid ihr mit so viel Kühnheit und Mut reingekommen, dass sie sagt, ich doch nicht. Also ich brauche Ermutigung. Amen. Wer ermutigt mich? Du. Ich ermutige dich und du ermutigst. Versteht ihr, das ist Gemeinde. Wir ermutigen uns gegenseitig wie eine Familie. Weißt du, wenn jemand schwach ist in der Familie, dann zeigen wir nicht darauf und sagen, boah, du und Mathe, da ist die 5 schon vorprogrammiert, sondern wir ermutigen einen und du schaffst das und wir helfen. Und wo Schwächen da sind, stehen wir füreinander ein und sagen, hey, bleib dran. Und dann kommt dieser letzte große Angriff von außen. Die Allianz wird größer und auf einmal heißt es, dass das Volk wirklich müde und matt geworden ist und schwach. Und sie sagten, die Last ist zu viel, die Arbeiter zu wenig, komm, wir geben auf. Sondern wir merken, wir Menschen sind einfach nicht objektive Wesen, sondern unsere Gefühle sind manchmal klaffen weit weg von der Realität. Denn sie waren doch schon dabei, die Mauern zu bauen, die Lücken wurden immer kleiner, das Problem war immer geringer, aber irgendwann dachten sie, jetzt packen wir es doch nicht. Und Nehemia hält wieder eine Predigt und die Predigt ist stark und er sagt, fürchtet euch nicht, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Nicht den Süßen und Netten, sondern den Großen und Furchtbaren. Manchmal müssen wir an Gott denken als den Herrscher dieser Welt. Dann kommt die Relation unserer Probleme in das richtige Maß. dann kommt unsere Sicht der Welt in das richtige Maß. Er ist immer noch der Herrscher. Er ist immer noch die Majestät. Und jede Kraft in diesem Universum, die irgendwie meint, es sich ja mit Gott aufzunehmen, wird immer den Kürzeren ziehen. Und Nehemia sagt, hey, ihr Lieben, Gott ist auf unserer Seite. Amen. Gott ist auf deiner Seite. Und gleichzeitig ist er nicht so komisch fromm. Und deswegen liebe ich den Nehemia. Er könnte Ekklesianer sein, ja. Er glaubt an Gott und ist gleichzeitig sehr nüchtern und sagt, Leute, wir stellen uns dennoch auf den Feind ein. Und jeder von uns, egal von uns, wir sind alle auf Hab-Acht-Stellung. Warum haben Menschen Glauben verloren in dieser großen Krise von anderthalb Jahren? Weil sie nicht auf Hab-Acht-Stellung waren. Weil sie dachten, Christsein ist easy, alles locker. Ich komme doch sowieso in den Himmel. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn Gegenwind da ist, dass wir merken, wir müssen gewappnet sein, wir müssen wachsam sein. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, auf der Suche, wen er verschlingen mag. Ja, ist doch alles easy. Nein, es ist nicht easy. Und deswegen ist gut, wenn wir auf Hab-Acht-Stellung sind. Wenn wir merken, es gibt eine Kraft, die gegen uns arbeiten möchte. Und an dieser Stelle setzt Nehemia das um und sagt, jeder Bauarbeiter, ihr werdet nicht nur bauen, sondern ihr habt ein Schwert zu eurer Seite. Jeder ein Schwert in der Hand oder zumindest am Gürtel, damit ihr euch selbst verteidigen könnt. Ihr könnt vielleicht nicht so schnell arbeiten, aber lieber der Fortschritt ist langsam, aber sicher. Und ich glaube, das ist auch Gemeinde. Wir haben nicht Fortschritt auf Kosten von Leben. Lieber Fortschritt ist langsam, aber sicher, denn wir wollen nicht, dass Menschen dran glauben müssen. Wir wollen keine Menschen verlieren. Und ihr Lastenträger, ihr tragt mit der einen Hand die Last und mit der anderen tragt ihr das Schwert. Auch da, wieder langsamer, aber ihr seid gerüstet. Und ich, Nehemia, ich habe den Hornträger bei mir, alle Zeit. Das ist auch Leiterschaft. Nehemia delegiert das nicht und sagt, hey Leute, ihr passt mal auf uns auf. Sondern er sagt, und ich bin da mittendrin. Und dann lesen wir von dir, Nehemia, dass er Tag und Nacht, er sagte, und wir schliefen in unseren Klamotten. Wisst ihr, ich glaube, manch ein Pastor hat in den letzten 18 Monaten so viel gearbeitet wie noch nie zuvor in seinem Leben. Und ist vielleicht gar nicht so schlecht. So wie ein Nehemia. So eine Phase dauert auch nicht ewig. Aber in dieser Phase hat er gesagt, wir können es uns gar nicht leisten. Warum? Wir sind im Krieg. Am Ende wird kein Krieg geführt und doch waren sie im Krieg. Das war die Realität. Die Feinde waren dabei, sie anzugreifen. Aber weil sie wachsam waren, weil ein Leiter da war, der geistlich und auch menschlich weise war, kam es gar nicht zum Krieg. Die Feinde merkten das und sie hörten auf. Und jetzt sind wir bei Kapitel 5 angekommen und ich habe ganz bewusst diesen Schwenk gemacht, weil das die Botschaft des Nehemias ist für uns als Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein, die wachsam ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die offene Augen hat. Wir wollen eine Gemeinde sein, die interessiert ist an der Sache Gottes. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die von Herzen bewegt ist über die Not, die wir sehen, aber dabei nicht hoffnungslos reagiert, sondern glaubt, dass Gott die Lösung ist. Und dann hingeht und sagt, weil Gott die Lösung ist und wir seine Kinder sind, sind wir ein Teil der Lösung. Du bist die Lösung. Und dann gehen wir hin und der Teufel und Widersacher sind da. Und egal, oft kommt es nicht in Form eines Teufels, ich habe den Teufel noch nie gesehen, sondern in Form von Menschen, die sich vom Teufel gebrauchen lassen. Aber die Entmutigung ist dennoch da und die Einschüchterung ist dennoch da. Und wir lernen, wir als Gemeinde sind nicht die Einschüchterer. Seid ihr bei mir? Einschüchterung gehört nicht ins Waffenarsenal von uns Christen. Wir sind auch nicht die Entmutiger, sondern wir sind die Ermutiger. Wir sind die Menschen, die sagen, denkt an Gott, den Großen. Denkt an Gott. Lass uns Gottes Wort anschauen. Lass uns Gottes Art anschauen in seinem Wort. Lass uns die Geschichte Gottes anschauen und ihr werdet immer sehen, Gott ist treu und Gott ist auf unserer Seite. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann lesen wir etwas. Und das, was wir dort lesen, ist leider echt traurig. Da lesen wir in Kapitel 5, ich muss mal hinblättern. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben. Also es geht um Armut und Hunger. Und andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge, unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Also Wucher, Ausnutzen der hohen Preise ausnutzen, der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Verschuldung aufgrund von zu hoher Steuerlast, zu hoher Abgabe. Und nun sind unsere Brüder des gleichen Fleisches und Blutes wie wir. Und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter in die Leibeigenschaft bringen, also versklaven. Und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge ihnen gehören. Wie hört sich das an? Schlecht, oder? Miserabel. Also aus meiner humanistischen Brille, die ich aufhab, noch viel schlimmer, als dass die Stadtmauer nicht da ist, wenn ich ehrlich bin. Dem Nehemia wird erstmal gesagt, du, Jerusalem hat ein Problem, die Mauern sind nicht da. Und er geht hin und er arbeitet an den Mauern und während sie am Arbeiten sind, stellt er fest, oh, da sind noch ganz andere Probleme. Und das Problem ist, mit dem Feinden von außen weiß ich, wer der Feind ist. Da gibt es eine ganz klare Linie. Das sind die Angreifer und das sind diejenigen, die angegriffen werden. Mit dem Problem von innen ist die Frage, wer wird angegriffen? Wir. Wer greift an? Wir. Wer ist wir? Das ist herausfordernd. Und das ist schrecklich. Aber ich will euch an dieser Stelle ernüchtern, das gehört leider auch dazu. Punkt. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, dann merken wir, es ist schon krass, was dort abgeht. Da beutet ein Bruder den Bruder aus, nutzt die Schwäche des anderen aus. Menschen werden versklavt. Und Nehemia ist total bewegt. Wiederum ist er bewegt und ärgerlich. Und dann lesen wir von diesem Nehemia und er bewegte das hin und her, er überlegte. Und dachte, wie gut ist dieser Nehemia, dass er nicht nur ärgerlich wurde und ein Schwert nahm und dann anfing, gegen seine Brüder zu kämpfen. So, was macht ihr denn da? Sondern er war ärgerlich und nach dem Ärger und während dem Ärger sagte, nein, ich muss mal überlegen, was ist denn jetzt richtig zu tun? Und das ist die Last von Leiterschaft. Du hörst Dinge und die machen dich ärgerlich und traurig, Missstände, die da sind. Und dann reagierst du nicht aus dem Bauch heraus, sondern du reagierst aus dem Herzen heraus. Und das bedeutet, du machst dir Gedanken, du bewegst es und sagst, Gott, was soll ich hier tun? Hier ist nicht der Feind von außen, sondern hier sind wir selber unsere eigenen Feinde. Wir können schnell aufeinander zeigen, aber wenn wir ehrlich sind, bringt es uns wirklich weiter? Ungerechtigkeit im Volk Gottes. Und mir kam, wie kam es zu diesem Zustand? Und ich glaube, es gibt zwei große Einflüsse. Der erste Einfluss ist, wir sind Menschen. Und Menschen sind per se immer noch eine gefallene Schöpfung und immer noch Egoisten. Man denkt immer noch erst an sich, oder? Und das Volk Gottes hat dabei zwei ganz besondere Herausforderungen. Es war vom Namen her das Volk Gottes, aber es kannte Gott nicht mehr wirklich. Und es kannte das Wort Gottes nicht mehr wirklich. Es kannte die Ordnungen Gottes nicht mehr wirklich. Sie waren dort, weil sie ethnisch gesehen Juden waren. Aber das Wort Gottes, das Gesetz Gottes spielte keine Rolle mehr. So ähnlich wie viele Christen in Deutschland. Wenn man sie fragt, dann würde sie sagen, ja, ich bin Christ, ich bin evangelisch, katholisch, ich bin bald Pfingstler, ich bin Ekklesianer. Und dann bohrst du nach und du merkst, aber sie kennen Gottes Wort nicht. Es ist nicht da. Und das fordert heraus. Denn wenn du den Willen Gottes nicht kennst, kannst du ja nicht den Willen Gottes umsetzen, oder? Du brauchst schon ein Wissen um den Willen Gottes. Aber sie kannten den Willen Gottes nicht. Und deswegen geht Nehemia später, Stefan wird nächsten Sonntag darüber predigen, und implementiert ganz neu das Gesetz. Und das Gesetz wird vorgelesen. Und sie merken, Gott hat sich festgelegt, was richtig und was falsch ist. So dieser Missstand entstand auch, weil Gottes Wort keine Rolle mehr spielte. Und deswegen ist so wichtig, dass du und ich, dass wir Gottes Wort kennen. Und auch da an dieser Stelle, wenn dein Glaube nur gebaut ist auf die Predigt, dann reicht es nicht aus. Die Predigt hat eine ganz wichtige Funktion, aber Predigt hat auch eine Grenze und deswegen ist so wichtig, dass du selbst einen Zugang zu Gottes Wort ja findest. Und der eine findet ganz leichten Zugang, der andere vielleicht schwerer und nicht jeder von uns muss ein Schriftgelehrter sein. Aber wir dürfen die großen Linien von Gottes Wort dennoch kennen, oder? Und das war ein Problem. Warum? Paulus schreibt im Römerbrief, darum passt euch nicht dieser Welt an, sondern Lasst euch, werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt den Willen Gottes, der da ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Also wie kann ich den Willen Gottes prüfen, wenn ich den Willen Gottes gar nicht kenne? Und genau das hatte das Volk Gottes nicht. Sie hatten den Willen Gottes nicht mehr. Und deswegen, weil Gottes Wort nicht herrschte, regierte bald Ungerechtigkeit. Und dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, dort regiert leider Ungerechtigkeit, ja? Und da macht sich auch kein Frieden und keine Freude breit. Deswegen ist ein großes Stöhnen unter dem Volk. Und alle rufen, sagen, das ist unfair. Wie traurig. Wie traurig, dass solch ein Zustand im Volk Gottes war. Und das Zweite, was mir kam, und ihr Lieben, spitzt an dieser Stelle eure Ohren, sie waren Kinder ihrer Generation, sie waren Kinder ihrer Zeit. Und wir sind immer auch Kinder unserer Zeit. Wir Christen vom Jahre 2021 sind Menschen im Jahr 2021. Und zum bestimmten Grad sind wir in dieser Welt, so wie sie damals in ihrer Welt waren. Und die Welt, die sie kannten von Persien, war, es war ganz normal, dass man sich versklavte. Es war ganz normal, dass die einen super rich und super arm waren. Es war ganz normal, dass man ja den Nachbarn ausgebeutet hat. Das war die Welt, so dachte man. Da hat niemand gesagt, wir sind gegen Sklaverei, ganz im Gegenteil. Ich werde immer noch reicher auf deine Kosten. Und sie passten sich dieser Welt an. Und jetzt geht Paulus hin und sagt, darum passt euch dieser Welt nicht an, sondern verändert eure Denkweise. Wir brauchen einen anderen Mindset. Und wie bekommen wir einen anderen Mindset? Indem wir erneuert werden, indem wir verändert werden durch Gottes Wort, durch seinen Heiligen Geist, damit ihr prüfen könnt den Willen Gottes. Und wenn du überlegst, was ist der Wille Gottes, dann gibt uns der Römerbrief da was ganz Wichtiges mit. Der Wille Gottes ist immer gut. Wenn du überlegst, ist das jetzt gut, was ich mache, dann kannst du, und du kommst, nee, eigentlich ist es nicht gut, dann ist es nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist immer gut. Er ist immer wohlgefällig. Er ist immer vollkommen. Ich hatte ein nettes Gespräch mit meiner Tochter. Ich bin nicht so der Halloween-Gegner und ich bin auch nicht der Halloween-Freund. Also natürlich bin ich Halloween-Gegner, aber ich habe mich jetzt noch nicht 5 Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es gehört nicht zu meiner Welt. Interessiert mich nicht. Vielleicht bist du genauso wie ich. Ja, Halloween ist kein deutsches Fest, kein christliches Fest, was man machen muss. Jetzt hole ich meine Tochter ab und meine Tochter sagt, 8 Jahre alt, alle meine Klassenkameraden feiern Halloween. Und ich denke mir, jetzt kann ich sagen, ja, tun sie es halt. Aber ich merke, es bewegt sie. Und weil es sie bewegt, muss ich mich damit auseinandersetzen. Versteht ihr? Diese Wachsamkeit. Und jetzt erkläre ich ihr, hey, nur weil alle es feiern müssen, wir es doch nicht feiern. Aber wenn alle etwas tun, da ist eine Macht dahinter, oder? Und deswegen liebe ich so sehr diese Geschichten in der Bibel, wo Einzelne aufstehen und sagen, wir machen einen Unterschied. Wir sind nicht alle, sondern wir sind Anbeter Gottes. Aber buchstabier das mal, das ist ganz schön herausfordernd. Ja, warum denn nicht? Und jetzt können wir eine ganz platte Antwort geben und sagen, das ist böse. Das tun wir manchmal als Eltern und wir machen uns gar nicht die Mühe. Oder wir können eine differenziertere Antwort geben, indem wir es genau anschauen. Und ich im Gespräch mit meiner 8-Jährigen, ich wollte eigentlich gar nicht so reden, aber wir haben geredet und wir haben geredet und sie hat immer nachgebohrt. Und je weiter es ging, habe ich ihr immer mehr ein klares Bild gegeben, warum ich persönlich nicht dieses Fest feiere. So, aber es erforderte, dass ich eine Grundkenntnis von Gut und Böse habe, eine Grundkenntnis von Gottes Wort, auch eine Grundkenntnis von, was steckt denn hinter diesen Dingen? Und dass ich nicht nur ausweiche. Manchmal würde ich gerne ausweichen. Weil es nicht mein Leben ist. Ich komme nicht in die Versuchung, Halloween zu feiern. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber deine Tochter vielleicht, 8 Jahre alt. Oder überlegt sich, warum sind wir so komisch? Und an dieser Stelle ist, glaube ich, so wichtig, dass wir als Eltern uns die Mühe machen, gute Antworten zu geben. Wisst ihr, dieser Anderssein als die Welt macht Paulus nicht an den Äußerlichkeiten fest. Er sagt, ich bin den Griechen ein Grieche geworden. Er macht es nicht mal an der Sprache fest. Sondern er macht es an der Denkweise fest, am Mindset. Er macht es daran fest, lebe ich nach dem Willen Gottes oder nicht? Und dass das Volk Gottes an dieser Stelle nicht nach dem Willen Gottes lebte, das merken wir alle. Wisst ihr, das Volk Gottes hatte ein weiteres Problem damals, was wir haben. Oder sagen wir mal, im Gegensatz zu uns. Sie hatten den Heiligen Geist nicht. Sie waren zwar Volk Gottes, aber der Geist Gottes war noch nicht gefallen. Der Geist Gottes wohnte nicht in ihnen. Und an dieser Stelle ist Gemeinde auf einem anderen Niveau. Ich habe sowas auch noch nie von irgendeiner Gemeinde, nicht von der schlimmsten Gemeinde der Welt gehört, oder? Also diesen Zustand beschrieben dort, habe ich noch nie gehört. Warum? Wir kennen Gottes Wort. Amen. Amen. Wir kennen Gottes Wort. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 6, dass es einen großen Geschrei ergab, auch eine große Krise wegen Ungerechtigkeit. Das Maß an Ungerechtigkeit war ein anderes, Gott sei Dank. Da ging es nicht um Ausbeutung, sondern es ging um Vernachlässigung. Wir werden nicht so gesehen. Und es bringt mich auf diesen selben Gedanken, Gemeinde wird nie perfekt sein. Und die Frage ist, warum konnten die Menschen bei Nehemia reden? Die Ungerechtigkeit war doch vorher auch da. Und der Grund war, sie haben gemerkt, hier ist einer, der an unserem Wohlergehen interessiert ist. Er ist ein Hirte. Er hat Interesse an unserer Sache. Und wir können reden. Und wir werden nicht gleich mundtot gemacht. Sie merkten, hier ist Raum für Offenheit. Und ich glaube, das ist auch eine Kultur, die wir unbedingt pflegen müssen. Einerseits das Gute zu sehen und einander zu ermutigen, aber dennoch auch Raum für Offenheit zu sagen, an dieser Stelle ist es noch nicht gut. Wir machen uns einander nicht mundtot, im Gegenteil. Sondern da ist Raum für Offenheit. Rede mit und nicht über. Mir ist es so wichtig, dass wir eine Kultur leben, wo wir Dinge sehen und mit den Menschen reden, die betroffen sind. Mit den Leitern, die am Ende auch betroffen sind, als über. Warum sagen die denn nichts? Warum tut denn der nichts? Und du redest über, aber glaub mir, die Gabe der Prophetie ist nicht dafür da, dass ich als Leiter weiß, was du redest. Sondern du darfst mit mir reden. Du darfst mit deinem Hauskreisleiter reden. Du darfst mit deinem Bruder, mit deiner Schwester reden. Hier war eine Kultur der Offenheit. Und weil diese Offenheit da ist, kommt der Dreck raus. Der Unzustand raus. Er drückte vorher schon. Aber jetzt kommt er raus. Und wie geht Nehemia damit um? Er ist ärgerlich darüber. Und er überlegt sich. Und Nehemia gibt als weiser Leiter dieser Ungerechtigkeit oder diesem Missstand eine Plattform. Und er ruft das ganze Volk zusammen und er ordnet es öffentlich. Warum? Weil es eine öffentliche Sünde war. Viele waren betroffen. Viele waren habgierig. Viele beuteten die anderen aus und viele waren die Opfer. Das Volk Gottes litt. Auf der einen Seite Sünde, Ausbeutung, Ungerechtigkeit und auf der anderen Seite die Ausgebeuteten, die Opfer. Also niemandem ging es geistlich gesehen wirklich gut, oder? Und Nehemia ruft das Volk Gottes zusammen und er urteilt. Und sie übernehmen das Urteil. Halleluja. Sie sagen nicht, aber Nehemia, wo steht das geschrieben? Müssen wir es denn wirklich? Das, was du von uns forderst, ist sogar mehr als das Gesetz. Ja, das stimmt. Nehemia fordert etwas, was mehr als das Gesetz verlangt. Er geht hin und sagt, Leute, so geht es nicht. Wir sind ein Volk. Wir brauchen Frieden. Erlasst die Schuld. Und er schaut die Räuber an. Er schaut die Starken an und er sagt, verzichtet darauf. Und sie sagen, Nehemia, du hast recht. Sie spüren, der Geist Gottes überführt. Und das bete ich, dass der Geist Gottes uns immer wieder neu überführt. Und wenn der Geist Gottes uns ermahnt, dass wir nicht schmollend nach Hause rennen und sagen, so eine blöde Predigt, so ein dummes Gespräch, was wollte der von mir? Sondern dass wir spüren, ist der Geist Gottes drin oder nicht? Nicht alle Gespräche sind vom Geist Gottes. Manchmal ist es auch plumpe Gesetzlichkeit. Meine Tochter kam, um ein Gegengewicht zu heben. Die Liebgemeinde, 8 Jahre alt, kommt letzten Sonntag in die Gemeinde mit gefärbten Haaren. Ja, Styler. Großer Bruder ist ein Styler, sie ist auch eine Styler. War nicht wirklich gefärbt, einfach so, keine Ahnung, so Spray drauf. Und dann sprach ich am Abend mit ihr und sie sagten, die Leute finden mich so hübsch, meine Haare so schön. Und ich dachte, wie schön ist es, dass eine Gemeinde feinfühlig mit Menschen umgeht. Weißt du, ich kenne Gemeinden, wo man sagen würde, was, dann natürlich haben sie noch viel schöner, denke ich übrigens auch, ja. Und wir sprechen es aus, aber wir entmutigen. Wie schön ist, wenn eine Atmosphäre da ist, wo Menschen sein dürfen und wo wir nicht alles anprangern, aber Ungerechtigkeit anprangern. Wir müssen nicht den Geschmack anprangern. Wir dürfen leben und leben lassen. Und an dieser Stelle, wer alles anprangert, hört zu, der hat keine Stimme mehr. Dem wird man nie zuhören. Da gibt es Menschen, die so sehr das Wort Gottes hochhalten, nicht im Sinne vom des Wort Gottes auf Jesus zeigen, das Wort Gottes vom Sinn her, sondern vom Buchstaben her, den gehst du gerne aus dem Weg, weil du weißt, den kannst du es eh nicht gerecht machen. Kinder fliehen von solchen gesetzlichen Gemeinden. Das ist keine Annahme. Aber der Wert dahinter, der Gerechtigkeit, des Friedens, der Freude, der Liebe, an diesen Werten wollen wir doch festhalten, oder nicht? Darum passt euch dem Weltlauf dieser Welt nicht an, dem Zeitgeist nicht an, sondern werdet verändert durch die Erneuerung eurer Denkweise. Wie werden wir verändert? Durch die Predigt. Wie werden wir verändert? Durch Gottes Wort. Wie werden wir verändert? Durch den Heiligen Geist. Wir denken nicht wie diese Welt. Und ich mache es nochmal fest, wir machen es nicht an Äußerlichkeiten fest. Es geht nicht darum, ob du einen Anzug trägst oder nicht, ob du gefärbte Haare hast oder nicht. Ob du, jetzt könnte ich vieles aufzählen, das ist nicht der Unterschied, sondern wie redest du? Und ich mache nochmal anders, wie denkst du? Weißt du, dass die Menschen, die so gesetzlich denken, eigentlich überall nur richten? Also ihre Denkweise ist weit weg von Gott? Und wir merken, wir können auf beiden Seiten irgendwie runterfallen. Nehemia ist ein mutiger Leiter. Mutig genug gegen den Feind und mutig genug auch den Oberen zu widerstehen. Und wenn wir genau weiterlesen und die Zeit reicht nicht, dann merken wir, am Ende gab es Abhängigkeit im Volk Gottes mit den Feinden. Und das ist wirklich krass. Also es gab Menschen, die in der Gemeinde waren, übertragen, aber sie dienten eigentlich der Welt. Sie waren abhängig. Und Nehemia lässt sich auf dieses Spielchen nicht ein, sondern er weiß, wer er ist und was der Wille Gottes ist. Nun, wir können nicht alles übertragen auf Gemeinde, das müssen wir auch nicht. Aber was wir übertragen dürfen, ist, dass wir ein Volk sein dürfen, das ermutigt, das ermahnt und das wachsam ist und wo eine Atmosphäre da ist, wo wir miteinander reden. Und dann will ich dir was sagen, nicht alles, was du siehst und was du persönlich urteilst, ist auch wahr. So manch ein Mensch kommt und sagt, hast du gesehen und hat schon sein Urteil gesprochen und ich muss diesem Urteil leider nicht recht geben. Und nicht alles, was wir subjektiv empfinden, ist auch wahr. Und deswegen ist eine Gemeinde auch eine Gemeinde und wir reden miteinander und wir schauen, was stimmt nicht. In der Apostelgeschichte 6 war es wahr. Die Witwen hat man übergangen, nicht bewusst. Ich glaube, da ist niemand aufgestanden und sagte, die griechischen Witwen, die mögen wir nicht, aber man hat sie nicht gesehen. Und weil man es offenbart hat, konnten die Apostel dieses Problem lösen. Weil die Juden das nicht für sich behielten, sondern dem Nehemia gesagt haben. Und Nehemia war so busy, der hat es erst gar nicht gemerkt. Aber nachdem der Kampf mit außen beseitigt war, kamen sie und sagten, Nehemia, es gibt doch andere Probleme hier. Und Gott sei Dank lässt sich das Volk Gottes ermahnen. Und am Ende ist Friede da, ist Freude da. Halleluja. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gerechtigkeit, ein Reich des Friedens und der Freude. Und diese Reihenfolge, dort wo Gerechtigkeit nicht herrscht, sondern Ungerechtigkeit, wird Frieden flöten bleiben. Deswegen ist Gerechtigkeit der erste Baustein, ist so wichtig. Und wenn Gerechtigkeit herrscht, macht sich Frieden breit. Und wenn Frieden da ist, macht sich Freude breit. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und ich bete so sehr, dass wir nach Hause gehen und dass dein Heiliger Geist das unterstreicht in unserem Herzen, was wir gehört haben sollen, was für uns gilt. Jesus, und vielleicht fehlt uns Frieden, dann brauchen wir deinen Frieden. Vielleicht fehlt uns Mut, dann wollen wir uns zurufen lassen, fürchtet euch nicht, denn Gott ist bei euch. Vielleicht sind wir in Bereichen unordentlich geworden. Jesus, und dann müssen wir gar nicht warten, dass irgendjemand zu uns kommt, sondern wir dürfen selber sagen, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Und der Wille Gottes ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Und dann umarmen wir nicht das, was wir gerade noch dürfen, sondern wir umarmen dich. Jesus, und ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die sich nicht so sehr beschäftigt damit, was geht und was geht nicht, sondern eine Gemeinde, die sagt, wir lieben den Willen Gottes, wir umarmen den Plan Gottes für unser Leben. Wir lieben es, ein Volk der Gerechtigkeit zu sein. Wir lieben es, ein Volk des Friedens zu sein, ein Volk der Freude zu sein. Wir lieben die Art Gottes, denn wir sind Botschafter, wir sind Kinder, wir sind Söhne des Höchsten, Töchter des Höchsten. Wir umarmen ganz bewusst die Art unseres Vaters im Himmel. Und dein Heiliger Geist verändert uns. Danke dafür. Danke für deinen Heiligen Geist, der den Willen Gottes auf den Tafeln unseres Herzens geschrieben hat. So ein ganz anderes Niveau als im Alten Testament. Wir kennen deinen Willen, er ist geschrieben in uns. Gott, danke dafür. Und hilf uns, nach diesem Willen zu trachten. Hilf uns, diesen Willen zu umarmen in deinem Namen. Amen.